Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrad.
Und ich bin Kerstin Kramer. Wir beginnen heute mit einer Forderung aus der feinen Küche. Männer sollen raus aus der Sterne-Gastronomie. Zu dominant, zu laut, zu erfolgreich. Alles ein Problem.
Ja, und dann eine Studie mit Sprengkraft fürs Familienalbum. Oma und Opa machen ihre Enkel krank. Sorry, Mama, das sagt die Wissenschaft.
Und endlich mal wieder Heterofatalismus. Darüber haben wir viel zu wenig bislang geredet. Die Experten sagen, das Thema ist aktueller denn je. Heterosexuelle Beziehungen gelten demnach als strukturell unglücklich. Na dann.
Ja, der SWR sorgt derweil für besondere Momente des Qualitätsjournalismus und konfrontiert eine Nonne ernsthaft mit Fragen zur Selbstbefriedigung. Das schauen wir uns natürlich genauer an.
Skandal rufen da Gala und Brigitte. Nein, nicht wegen der Nonne, sondern bei Dolce & Gabbana laufen ausschließlich weiße, schlanke Männer über den Laufsteg. Was ist da los?
Und zum Schluss noch ein Blick auf die Jugend. Jugendliche haben immer später Geschlechtsverkehr. Was steckt dahinter? Wir sagen es Ihnen.
Na dann, los geht's.
Ja, und ehe wir starten, Kerstin, ich wollte das ja mit dir gemeinsam aufmachen. Ich habe hier vor mir, das ist komplett rosa, nicht wahr?
Ein komplett rosa Umschlag, ja.
Einen absolut rosa Umschlag. Beiliegend steht da drauf, die Waffe der Frau an alle Frauen in Deutschland im Brieffenster. An alle Frauen in Deutschland. Und wenn ich den Umschlag jetzt umdrehe, von steht auf der Rückseite Karin Mioska, Fernsehmoderatorin, Senta Berger, Schauspielerin, Birgit Schruwange, Fernsehmoderatorin.
Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, was in diesem Umschlag ist. Und wieso habe ich den nicht, sondern du hast den? Die Welt ist verrückt.
Es ist doch wirklich mal wieder alles unfair. Okay, mich lächelt ein schwarzes Kind an. Ein dunkles Kind. Ja, so mulattenmäßig. Frauen in Deutschland für Mädchen weltweit. Ah, okay. Das junge Mädchen hält einen Stift in der Hand, einen blauen Bleistift, auf dem auch aufgedruckt steht, die Waffe der Frau.
Ah.
Kinderbraut oder Kinderärztin. Schulbildung macht den Unterschied, denn Bildung ist die Waffe der Mädchen gegen Unterdrückung und Armut. Werden Sie Teil unserer Bewegung? Gemeinsam stärken wir die Mädchen für heute und für die Zukunft. Okay, ich schau mal hier rein. Also so ganz klassisch, ne? Man sieht auch ein paar fernöstliche Frauen, viele schwarze. Auch hier eine, die ein Baby in der Hand hält. Ja, wir Frauen können die Welt verändern. Und die Konterfeis der drei Prominenten, Mioska, wie heißen die anderen beiden nochmal?
Senta Berger.
Genau, und die dritte, die kannte ich nicht, Birgit Schruwange.
Das ist eine Moderatorin.
Ja, liebe Leserin heißt es hier. Bei.
Der ist ja nicht für dich, der Brief. Der ist ja eigentlich für Frauen. Steht da draußen drauf.
Was soll das? Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie in einem sogenannten Entwicklungsland aufgewachsen wären? Eine ausgebeutete Arbeiterin, eine Wasserträgerin, eine mit 13 Jahren zwangsverheiratete Ehefrau? Wir Frauen in Deutschland können unsere Stärken entwickeln, weil wir in einem freien Land leben. Mhm. Nur die wenigsten Mädchen in Armutsregionen ist dieses Glück vergönnt. Vielmehr werden sie oftmals unterdrückt, diskriminiert.
Würde ich ja direkt mal reinkrätschen, liebe Frau Schruwange. Mhm. Oder also was du da jetzt gerade sprichst, Julian. Ich weiß nicht, ob das wirklich für alle 13-jährigen Mädchen hier in Deutschland gilt, dass sie tatsächlich davor geschützt werden, von unserem System, von unserem Staat, nicht zwangsverheiratet zu werden oder in irgendeiner Form zu früh verheiratet zu werden, möglicherweise zurückgeschickt werden in irgendwelche Länder, wo das ja durchaus üblich ist. Also die Frage ist, sollten wir nicht vor der eigenen Haustür kehren?
Nein. Wichtig sind die Mädchen weltweit. Also das Ganze lag, ich bin mir nicht ganz sicher, es muss in der Zeit gelegen haben, als Beilage.
Also in der Zeitung die Zeit, ja.
Richtig. Und das Wichtige ist halt ganz weit weg. Ja?
Nee, wir sind nicht in der Lage, unsere eigenen Mädels vor Gewaltigung zu schützen.
Genau. Ja,
aber
möglichst weit weg. Dort schaffen wir viel Gutes. Und je näher wir an unser Land, an unser Zuhause kommen, desto egaler wird's. Man stelle sich vor, einen umgekehrten Brief, der sich an die Frauen hierzulande richtet und auf die Nöte hinweist.
Ja, und vor allen Dingen, warum richtet er sich jetzt nur an die Frauen? Also verstehen Männer das Problem nicht? Oder kann Frau Schruwange nicht mit Männern reden? Oder lesen Männer sowieso keine Briefe? Lesen nur Frauen die Zeit? Sehr viele Fragen habe ich da noch.
Ja, und was ist überhaupt eine Frau? Ja? Also die Frage wird ja Frau Miosga, würde ich sagen, auch nicht spontan beantworten.
Ist auch eine schwere Frage, meine Güte.
Die ist nicht leicht, ja.
Steckt da ja dann nicht drinne.
Nee, da steckt man nicht drin, das stimmt.
Also wir haben es verstanden, die Waffe der Frau ist ein Bleistift in Kenia.
Aber so rosa auch, oder? Ist das nicht auch schon wieder, also krachend die Mädchenfarbe?
Ein blauer Bleistift.
Ah, siehst du, den hätte ich vergessen.
Also da haben die drei Damen vielleicht doch noch ein bisschen Nachholbedarf. Es gibt ja nicht wenige in der feministischen Riege, die meinen würden, wieso sind doch Frauen, weil es hat doch mit rosa jetzt nichts zu tun. Ja, Hauptsache, wir verbieten es unseren Kindern. Hauptsache, es gibt keine rosa Strampler mehr, keine rosa Barbiepuppen mehr, keine Mädchenabteilung mehr in der Spielzeugwarenhalle. Dann wird die Welt besser.
Ja.
Solange kann Frau Strohwange auch rosa Briefe verschicken, damit du jetzt endlich mal weißt, wer Frau Strohwange ist. So. Lassen wir das mit den Waffen der Frauen und beschäftigen uns eher mit den Waffeln der Frau.
Wow, der kam spontan, oder? Nicht schlecht. Ja. Richtig gut, Kerstin.
Ja, astreiner Übergang zu meinem ersten Thema. Nämlich, dass Männer endlich raus aus der Sterneküche müssen. Ja, warum sind die überhaupt drinnen in der Küche? Man sagt ja immer, hä, ne? Frauen sind da in der Küche. Da wollen wir uns nie anbinden lassen, aber jetzt sollen die Männer mal schnell aus der Sterneküche raus. Also tatsächlich ist es so, es gibt einen Gastbeitrag in der SZ und der beschäftigt sich mit dem Thema der Sterneküche und der doch deutlichen Überrepräsentation von Männern in der Sterneküche. Ich hatte davon auch schon mal gehört, dass es doch eine ziemliche Männerdomäne ist. Es gibt wohl in Deutschland 341 Sterne-Restaurants, weiß der Artikel.
Aha.
Und davon sind nur 14 Frauen.
Oha.
Sterneköchinnen in Deutschland. Das sind, wenn man das jetzt ausrechnen lässt von der SZ, 4,09%. Also nur 4% aller Sterneköche sind Frauen. Und dieses Missverhältnis, was hier Frau Wachter, also Denise Wachter, das kann man ja sagen, ich will bloß den Mittelnamen nie aussprechen, Sinigolele, da kann ich nur daneben liegen. Also Denise Wachter schreibt, 2025 hat der Michelin-Guide.
Guide Michelin.
Ja, okay, stimmt, sonst gibt's wieder Briefe. Kann die nie einmal das vorher nachgucken, wie es ausgesprochen wird? Also der Guide Michelin hat 37 neue Sterne an deutsche Restaurants vergeben und einer ging an eine Frau. Und die hatte schon einen Stern.
Drei Sterne jetzt, ne? Oder?
Nee, da ging es einfach nur um Sterne.
Also wie viel waren es dieses Jahr neu?
37 neue Sterne, einer ging an eine Frau. Und als drittes führt die SZ auch noch auf, dass es 74 streng geheime Michelin-Inspektoren gibt in Europa.
Mhm.
Nur 5 davon sind Frauen.
Mhm.
Also Restauranttester sind das ja, ne? Die da irgendwo reingehen und dann gucken, wie schön und wie lecker das alles ist. Also total unterrepräsentiert. Und natürlich, du ahnst es ja schon, ist das jetzt nicht so, weil die Frauen sagen, ach, mir reicht das, wenn ich daheim ein bisschen Gulasch mache, da muss ich jetzt nicht nur meinen Broterwerb damit machen, sondern es ist ein strukturelles Problem, ne,
ja, klar,
dass die gute Frau Wachter da feststellt und mit ihr auch andere Sterneköchinnen, die sie da zitiert und anführt. Und die hat dann auch noch eine ganz tolle Aktivistin, die das auch noch bestätigt. Also das ist ein strukturelles System, nämlich eines Systems, das Männer fördert, Männer bewertet und Männer belohnt. Und solange man eben zulassen würde, dass Männer bevorzugt Männer unterstützen, kann sich daran nichts ändern, auch wenn sie inzwischen festgestellt hat, dass es ja in der gesamten Sterneküche, die ja so einen leichten Wogtrall hatte, wenn man den Ausflug ins Vegane und ins Nachhaltige als eben ein Wogtrall bezeichnen möchte, hat sich da eine gewisse Müdigkeit breit gemacht in puncto Diversität, pflanzenbasierter Küche, Nachhaltigkeit. Man will irgendwie wieder wohl zurück zum Fleisch. Und das finde ich dann auch besonders lustig. Das zeige auch die Tradwife-Bewegung, die ein Comeback feiern würde. Weiß ich nicht, welche Rolle die jetzt nun wiederum spielen, ob die jetzt die Herren in der Sterneküche unter Druck setzen und deswegen, das wird mir nie ganz klar.
Ach so.
Ja, Fakt ist, dass wir hier eben auf diesen 4% offensichtlich auch schon länger sitzen. Und dann wird diese Aktivistin Alexandra Zykunov nochmal zitiert, die dann lachend meint, ja, ja, das ist ja alles furchtbar und ja, dieser ganze Rollback, der jetzt hier gerade stattfindet, wo will man denn da noch hin? Will man zu 99%? Aber ich frage mich tatsächlich, liebe Frau Zykunov, liebe Frau Wachter, was wollt ihr denn noch machen? Also wir hatten jetzt 50 Jahre Feminismusbewegung ungefähr.
Und noch immer kochen die Frauen nicht in den gehobenen Restaurants,
ja,
oder was?
Ja, und wir haben jetzt 15 Jahre Vogue-Bewegung ungefähr hinter uns gebracht und die Frauenquote geht dann nach oben. Also was ist die Idee? Da kommt natürlich nicht ein Vorschlag im Text, weswegen ich das jetzt mal ausspreche. Also was wären denn Lösungen? Eine Lösung wäre, wir verbieten den Männern einfach, dass sie Sternekoch werden. Könnte man machen. Wir könnten eine Frauenquote in der Sterneküche einführen. Wir könnten die Unternehmen zwangsverpflichten, nur noch Frauen einzustellen. Wir könnten also Frauen an den Herd zwingen, aber halt in der Sterneküche.
Das ist gut, ja. Wir brauchen die Frauenquote am Restaurantherd, so.
Genau, nicht in der heimischen Küche, da sollen die Männer ja an den Herd. Mhm. Aber in die Sterneküche, da muss es jetzt zwangsweise, müssen die da abgeordnet werden. Ja, weil das ist nämlich nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sagt sie dann auch. Fand ich auch schön. Es geht um die Frage, was wir auf dem Teller verlieren, wenn fast nur Männer entscheiden, was Spitzenküche sein soll. Darf sich eine Küche überhaupt Avantgarde nennen, wenn sie die Hälfte der Bevölkerung ignoriert? Also da regt mich ja schon die Frage auf. Erstens, wer nennt denn diese Küche Avantgarde? Zweitens, weiß die Frau, was Avantgarde ist? Also bei Avantgarde ging es ja noch nie um Gleichberechtigung. Und ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, weil ich gedacht habe, wo kommt eigentlich der Begriff her? Und dann, das ist ja doppelt lustig. Der Begriff Avantgarde kommt aus der französischen Militärsprache und bezeichnet die Vorhut. Also der Truppenanteil, der sozusagen
die
erste Feindberührung hatte, genau, und weggedonnert wurde. Also auch das deutsche Militär hat die Vorhut ursprünglich mal als Avantgarde bezeichnet. Also da kommt der Begriff eigentlich her. Also eine kleine Gruppe, die vorprescht und was ausprobiert. Waren damals Männer. Also von daher könnten die sich trotzdem Avantgarde nennen. Ja. Und zweitens regt mich natürlich auf, wieso die ignorieren mich doch nicht? Also wieso sollte denn ein Mann nicht auch für eine Frau kochen? Also ist das nicht die größtmögliche Unterwerfung? Im positiven Sinne tatsächlich?
Ja, du kannst es denen nicht recht machen. Du kannst es ihnen nicht recht machen. Sie wollen Blut sehen. Ich war ganz entsetzt. Die letzten 4-5 Jahre immer auf YouTube. An Weihnachten habe ich nach dem Rezept des bayerischen Drei-Sterne-Kochs Christian Jürgen die Gans zubereitet. Und jetzt habe ich hier gelesen, der ist nach einem reißerischen Spiegelartikel Vorwurf, hätte Mitarbeiter schikaniert, Staatsanwalt hat ermittelt, aber ohne Ergebnis, aber der hat natürlich alles verloren. Der wurde rausgeworfen, um den wurde es ganz still. Nee, das ist der Traum. Sie wollen ja diese Köpfe rollen sehen. Ich habe noch eine andere private Story zu dem Drei-Sterne-Koch, nämlich eine gute Bekannte von mir, die ist die Tochter eines Drei-Sterne-Kochs. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal in der Sendung erwähnt. Und deren Vater hat damals mit ihrer Mutter und deren Schwester jeweils Kinder gemacht. Also der war mit ihrer Tante zusammen sozusagen. Dann
Der
Mutter, der Bekannten.
Also die Mütter sind jeweils gleichzeitig auch die Tanten. Ja. Mhm.
Genau. Ich
kenne so einen Fall mit Onkels und Vätern. Mhm.
Ja. Und die Bekannte, die hat 5 Kinder von 5 Männern bekommen. Und wir sind uns da eigentlich alle einig, wenn man diese Story dann vom Vater hört, das wird der Grund sein. Ja, daran liegt's, dass da irgendwas so ein bisschen schiefgelaufen ist. Erfolgreich, ja. Erfolgreiche Frau, sehr gut aussehend. Und der Drei-Sterne-Koch, der ja sozusagen mit seiner Promiskuität seinen Genpool erweitert hat, nicht so sehr, als hätte er 2 nicht miteinander verwandte Frauen geschwängert, nicht wahr? Aber was tut sie? Sie versucht sozusagen den Spieß umzudrehen, so denke ich so ein bisschen darüber. Was Männer können, kann ich auch, sagt es sich. Tatsächlich kann sie das aber nicht. Denn was sie gemacht hat, wie gesagt, sie ist eine sehr attraktive Frau, beruflich erfolgreich und alle ihre Männer sind eigentlich, würde man so sagen, kommen nicht so an ihre Stufe ran, wenn du verstehst, was ich meine. Sie ist sowohl beruflich erfolgreicher als alle diese Männer, die sie in der Regel recht kurz, nachdem sie dann schwanger wurde, von dem jeweiligen, den in den Wind gestoßen hat. So viel zum Thema Sterneköche.
Das sind deine Assoziationen beim Thema Sternekoch. Ja.
Das siehst du, die schlimmen Sterneköche.
Ja, also tatsächlich nochmal zu dem von dir erwähnten Drei-Sterne-Koch. Zu dem Christian Jürgens hieß der. Mhm. Also ich hatte da neulich auch eine Begegnung mit einem Sternekoch und hatte ihn gefragt, na, was fällst denn du von dem Fall? Er meint, naja, also erstens mal ist das tatsächlich so, dieses Gewerbe ist ein total raues Gewerbe. weil es ging ja da eben um Schikanen, Belästigungen, wie auch immer. Aber tatsächlich ist der Ton untereinander, weil halt alles in Sekunden entschieden werden muss und es muss schnell gehen und es muss wahnsinnig präzise sein. Es wird ja immer auf diesen Punkt hingekocht und auf den Punkt vorbereitet und auf den Punkt muss das raus. Da kannst du nicht, könnten sie jetzt bitte da drüben, da eventuell, wenn es ihnen nichts ausmacht, da nochmal ganz kleines bisschen, aber nur wenn es nicht ganz so schlimm ist, nochmal nachziehen, das war mir, das geht nie. Also der Ton ist wohl rau, der Druck ist unglaublich hoch und das ist vielleicht auch ein bisschen die Erklärung, warum das so eine Männerdomäne ist. Also zum einen hoher Druck, sagte ich schon, ne? Also eine hohe psychische Belastung, aber es ist auch eine hohe physische Belastung. Du musst da unglaublich durch die Gegend schleppen und unterwegs sein, riesen Schweinehaxen durch die Gegend donnern, Töpfe, Gewerk sozusagen, irgendwas klein hacken und sowas. Also es fragt ja jetzt beim Müllmann auch keiner, warum sind denn dort nur 4% Frauen? Wahrscheinlich sind es sogar noch weniger als 4%. Also ja, dann sind es halt diese 4% der Frauen und die machen ihren Job bestimmt super und haben da Spaß. Es gibt jedenfalls keinen Mann, der natürlich sagt, nee, du kommst ja nicht rein. Sondern nach Qualität. Also die es gut packen, die es machen, die das durchstehen. Das wurde ja auch von der Ein-Sterne-Kirche erzählt, dass sie Gewichte gestemmt hat, damit sie diese Töpfe tragen kann. Ist doch super, dann mach doch. Also sie will ja nicht, dass es ihr abgenommen wird, also muss sie selber machen. Dann muss sie halt Hanteln stemmen. Aber da hat der Mann halt einfach einen Vorteil, weil der von vornherein mehr Muskelmasse hat und schneller Muskeln aufbaut.
Ja, aber es geht ja nicht nur um Geschmack, sondern, wie die SZ schreibt, nicht nur um Geschmack, sondern auch um Imponiergehabe. Denn die richten immer größere, edle Kussentiere auf den Tellern auf.
Ja, ja. Also damit verbinde ich die Sterneküche tatsächlich auch null. Also das da, ich sehe ja immer eher, wo ist denn da die Portion? Aha, das, ach, schon weg. Gut. Also so klein ist es. Gut, also vielleicht gibt's auch den einen oder anderen, wie sagt der da. Also genau, mein Sternekoch, den ich da fragte, der sagte, ja, da ist schon was dran, ne, an dem Jürgens, das ist jetzt kein zimperlicher Typ und so, aber du hast es ja erwähnt, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und nichts gefunden und der kocht wieder.
Und er hat es auch eingeräumt, diese Vorwürfe. Also, und er ist durch die mediale Hölle gegangen, hat alles verloren, hat es eingeräumt, auch viele der Vorwürfe, sich entschuldigt. Aber das ist dem linken Mob, den Woken, nicht genug.
Auf den Boden mit dem Purschen.
Ja, kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, das auch ganz schön irre ist, denn wieder sind Oma und Opa böse, jetzt titelt die Zeit, Kinder, die von Oma und Opa betreut werden, ach ja, die Zeit, sind wir auch beim Thema, sind weniger gesund. Also, wenn Enkel oft bei ihren Großeltern sind, ist das nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. Das sagt eine neue Studie in Persona von Elena Ziege, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die dort mit Mara Baschket und Katharina Spieß der Leitung diese Studie ins Leben gerufen hat. Und ja, insbesondere für Kinder im Grundschulalter gilt, wenn die Großeltern sie mitbetreuen, dann sind die kränker, sowohl mental als auch physisch. Signifikant ist das schlecht. Und mich hatte dankenswerterweise Alexander Wallasch auf diesen Artikel in der Zeit aufmerksam gemacht, auf diesen absoluten Irrsinn, der dann auch schrieb, und noch eine These, die zur Erklärung dieser erkenntnisfreien Studie herangezogen werden könnte, geht es darum, den Mehrwert einer Familienbetreuung schlecht zu reden, um das Gefälle zu jenen Kindern zu verringern, die eben keine Großeltern zu Hause haben, weil diese beispielsweise über den Familiennachzug noch nicht angekommen sind oder in der Heimat bleiben. Interessante Theorie. Und er schreibt außerdem, im Zeitinterview bemängelt Frau Ziege unter anderem eine fehlende Struktur bei den Großeltern, die stattdessen in den Kitas gegeben sei. Wie weit, schreibt Alexander Wallasch, wie weit muss jemand seinen Kompass weggeworfen haben, der eine liebevolle Zuwendung von den Großeltern mit der Betreuung in einer Kita aufwiegen will?
Darüber bin ich auch gestolpert. Also diese Strukturlosigkeit. Also wenn ich irgendwas mit der Großelterngeneration nicht verbinde, dann ist es Strukturlosigkeit. Wohingegen, wenn ich in so manches Konzept heutiger Kitas reingucke, da ist ja die Strukturlosigkeit Programm, Stichwort offenes Konzept. Jeder macht, was er will. Die Kinder entscheiden selbst, ne? Partizipation, Kinderparlamente. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie Mittagsschlaf machen wollen, Mittagessen wollen, ob sie spielen wollen oder nicht.
Was sie nicht entscheiden dürfen, ist, ob die Drag Queen kommt, um ihnen vorzulesen.
Na, da sind ja auch alle glücklich, wenn die kommt.
Ja, da hört das Mitspracherecht auf.
Nein, die haben sich das gewünscht, du siehst das falsch.
Ach so.
Wann kommt denn endlich wieder Klaus?
Klaus im Rock?
Genau, ich höre so die Kinder, wie sie rufen. dieser lustige Mann.
Ja, das ist kein Mann, das ist eine Frau, sag mal.
In die Ecke.
Ab in die Kuschelecke, genau.
Okay.
Bald kommt Klaus. Nein, man lacht, aber das ist halt die Realität in dieser Krankenzeit.
Ja, und deswegen müssen wir die Großeltern madig machen, genau, weil die Kitas so ein tolles Gegenprogramm bieten.
Mhm. Ja, wir hatten das ja auch schon, ne? Die süße Omi darf man nicht mehr sagen. Das ist dann benevolenter Ageismus.
Oh, wie du sowas merkst, wie dir das von den Lippen geht. Benevolenter Ageism.
Das habe ich vorher geübt.
Ja, aber tatsächlich finde ich die Frage vom Wallach auch total berechtigt, ne?
Also, na klar.
Genau, wir wollen da hier irgendwie was überdecken oder ein Gleichgewicht möglicherweise herstellen. Und ja, die institutionelle Betreuung als den großen Heilsbringer gegenüber dem Menschenmaterial sozusagen stellen.
So, der andere Vorwurf ist also, dass man dann ja Stunden vor dem Fernseher verbringt, Sofa statt Sport und viele Süßigkeiten bekommt. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das war mein Paradies. Ich bin ohne Fernseher groß geworden. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause und meine Oma, die vor jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen verstorben ist, mit ihr verbinde ich eine ganz wunderbare Zeit, auch vor dem Fernseher. Auch vor dem Fernseher, den ich zu Hause nicht hatte und mit... Kann ich hier noch was zu essen bringen, mein Schatz, vor den Fernseher? Das war toll. Das war großartig.
Ja, deiner Figur hat es jedenfalls nicht geschadet. Aber vielleicht warst du ja auch ein moppeliger Jugendlicher, das weiß ich nicht. Aber jetzt merkt man davon jedenfalls nichts mehr.
Ich war nie moppelig. Nein, ich kann essen, was ich will.
Ja, komm mal in mein Alter, du.
Ja, du, ich habe Geist dagegen. Ich hätte eigentlich Bock drauf, ein bisschen was zuzulegen. Interessanterweise soll sich laut dieser Studie die negative Wirkung ausschließlich auf Jungen beziehen.
Ach so.
Mädchen schneiden exakt gleich ab. Nur die Jungs leiden unter ihren Großeltern, sind kränker. Warum das so ist, man sagt, Mädchen könnten besser mit sich verändernden Einflüssen klarkommen. Eigentlich eine große Ungerechtigkeit, die natürlich hier nicht weiter dann besprochen wird, weil das wäre ja doch interessant, irgendwie da nochmal tiefer drauf einzusteigen. Und Kerstin, du weißt, ich will dann doch nochmal drauf kommen, es sind wieder nur Frauen. Es sind wieder nur Frauen, die hier an dieser Studie mitmachen. Gut, der Interviewer ist ein Mann, das ist der Anand Agarwala. Den Namen kann man, glaube ich, gar nicht falsch aussprechen. Anand Agarwala, der hat ein Flüchtlingsbuch geschrieben, habe ich gesehen. Hat sich da Bildung von geflohenen, jungen Geflohenen mit auseinandergesetzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat das Buch wohlwollend besprochen. Also ist klar, in welche Richtung das geht. Aber warum sind es wieder immer nur Frauen? Und ich war auch auf der Homepage des Instituts. Da gibt es zum Beispiel den Unterpunkt, die aktuellen Forschungsprojekte. Klar, ist alles steuerfinanziert, ne? Das ist die Dr. Helena Ludwig, weil die Forschungsgruppe Familie aktuell leitet, mit Sabine Diabaté, Pauline Kleinschlömer, Lisa Griechel, Elisabeth Mohr, Kerstin Ruckdeschel. Ich lasse bei den meisten das Doktor gerade weg. Dr. Manfred
G. Oh, da fängt's doch schon wieder an.
Siehst du, bei dem Mann habe ich gleich das Doktor wieder genannt. Dr. Manfred G. Scharein und ein Emir Cekovic. Die beiden Männer in dieser Gruppe. Andere Gruppe ist die Gruppe Fertilität. Da sind es Dr. Nadja Milewski-Samira, Dr. Carmen Ellen und Dr. Jasmin Passet-Witting. Auch großartig, diese Doppelnamen immer. Die sind einfach immer bombastisch. Das findet man gefühlt auch, vor allem in diesem protestantischen Milieu, ist so ein bisschen mein Eindruck. Wobei, ich glaube, die Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken, der deutschen Katholiken, ist auch, ne, Irma Stetter-Karp, hat auch so einen krassen Doppelnamen. Aber es sind wieder nur Frauen. Oder so viel, so krass im Überschuss die Frauen, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
Na, weil sie nicht Sterneköche werden konnten, weißt du?
Ach, siehst du.
Die wollten alle Sterneköche werden, das sind sie nicht geworden. Und nun ja, nur irgendwas muss man ja mit seinem Studium machen. Also macht man eben schlechte Studien. Also ich würde mal gerne auf das Studiendesign kommen, weil das fand ich schon erstaunlich, dass man für diese erstaunlichen Ergebnisse, die es da herausgebracht hat, für dieses Opi- und Omi-Bashing, nicht etwa die Kinder über einen längeren Zeitraum beobachtet, gewogen, gemessen oder sowas hat, sondern man hat die Eltern befragt und eine Selbsteinschätzung bzw. eine Einschätzung, wie es dem Kind geht, abgefragt. Und jetzt fragt man eine Mutter, wie sie die Betreuung bei ihrer Schwiegermutter findet. Kicher, kicher. Fällt mir da. Also ich habe natürlich ein super Verhältnis zu meiner Schwiegermutter, wie die allermeisten Frauen natürlich zu ihrer Schwiegermutter. Nee, natürlich ist das Verhältnis ist immer so ein bisschen schwierig, weil es ja jede Frau besser macht als die andere und wir ja leider eben diese Stutenbissigkeit haben, die ist uns da so ein bisschen Natur gegeben, würden natürlich die Feministinnen alle abstreiten, dass das so ist. Ich versteige mich mal in die Behauptung, es ist so, Fräuleins, und ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann die Aussagen darüber, geht's Ihrem Kind besser oder schlechter als bei Ihnen, ne? Also die Vergleichsfrage, geht's besser als bei Ihnen oder isst Ihr Kind viel Süßigkeiten, wenn es bei Omi ist, guckt's bei Omi Fernsehen, naja, und dann wird die natürlich alles rauspacken, was ihre Schwiegermutter schlecht dastehen lässt. Das ist mal meine These.
Die ist ziemlich gut. Also ich habe gesehen, Professor Dr. Katharina Spießer, die das Institut leitet, Ende 2023 hat sie darüber geklagt, als Bildungsökonomin über zu wenig Kita-Plätze. Und dann die Forschungsgruppe Fertilität.
Ja? Mach sie vertraut mit all den Tag der offenen Türen und Kita-Schnuppern.
Ja, und das wussten wir schon längst 2023. Natürlich ganz einfach mathematisch zu sehen, dass bald es viel zu viele Kitas gibt, weil das eine Beule war und dann ist vorbei. Ja? Da kommen keine Kinder mehr nach. Aber Institut für Bevölkerungsforschung, das war denen nicht ersichtlich. Wir leben in einer Zeit, es gibt immer weniger Kinder und dann kommen diese, ich würde drauf wetten, die meisten von diesen Damen, hier sind doch ein paar Junge dabei, sind kinderlos, die müssen was kompensieren, keine Kinder und schlechtes Gewissen irgendwo und sie kompensieren das dann mit, wir reden auch die übergenerationale Bindung schlecht oder ich habe keine Kinder, ich könnte mir auch gar nicht wirklich Kinder leisten, weil ich habe ja nicht mal mehr die Omi bei mir wohnen, weil ich bin ja nach Berlin gezogen, aber siehst du, die Studie sagt ja, wäre die Omi da, da ging es meinem Kind schlecht.
Eben, und dann ist besser, ich krieg gar kein Kind. Ja.
Genau.
Ja, vielleicht ist auch daran wieder der Heterofatalismus schuld. Wieder ganz geschickt übergeleitet ins nächste Thema. Wir hatten das Thema Heterofatalismus ja schon mal, zumindest diesen Begriff. Und ich bin jetzt gestolpert über eine Überschrift in der Welt. Wenn sich nichts ändert, werden immer mehr Frauen das Interesse an Männern verlieren. Ja?
Mhm.
Lass dir es auf der Zunge zergehen. Wir kommen auf dieses bahnbrechende Zitat auch nochmal zurück. Also zunächst mal habe ich festgestellt, wir sind unserer Zeit weit voraus gewesen wieder, weil wir haben ja schon im letzten Jahr über Heterofatalismus gesprochen. Also für alle, die es damals nicht gehört haben, es geht darum, dass Frauen immer weniger Interesse, auch wenn sie hetero sind, immer weniger Interesse an einer Beziehung mit Männern haben. Mhm. Und die Uma Soestmann hat jetzt dem Ganzen einen Artikel gewidmet und sich die Gründe angeschaut. Wo kommt's denn her? Wer ist verantwortlich für diese Geschlechtermisere? Kannst du es dir ja schon denken. Verantwortlich ist natürlich nicht die Frau, sondern der Mann. Wie sollte es anders sein? Und damit das Ganze auch Hand und Fuß hat, hat sie natürlich sich eine Expertin für ihren Artikel auch geholt, die Laura Fröhlich, Frau Laura Fröhlich. Ja, es sind alles Frauen.
Hatten wir dich auch schon mal?
Ach, bestimmt. Man stolpert ja ständig über diese Autorin und Expertin. Also sie hat viele Bücher über Mental Load geschrieben und da wir bestimmt schon das ein oder andere Mal über Mental Load gesprochen haben, also über diesen quasi, wie würdest du Mental Load übersetzen? Also dass man...
Mentale Belastung?
Ja, Belastung, das Wort habe ich gesucht. Es ist alles wahnsinnig anstrengend und man ist total überfordert von allem, worum man sich so kümmern muss. Und diese Belastung und dieses Überfordertsein empfinden vor allen Dingen Frauen. Nein, das empfinden die nicht nur. Denn Empfindung ist ja immer gleich, es ist so. Die haben das, also die sind wirklich überfordert. Und Männer natürlich nicht.
Laura Fröhlich ist Autorin, Speakerin und eine der renommiertesten Expertinnen für Mental Load im deutschsprachigen Raum. Besser geht's nicht.
Ja.
Oh, das ist auch gut. Alltagsorganisation und Equal Care. Equal Care. Okay, ich höre auf. Das ist der Wahnsinn.
Nein, wichtig ist es nämlich, Frau Fröhlich auch zu betonen, dass das hier gar nicht ein pauschaler Männerhass sei, warum die Frauen sozusagen immer weniger bereit sind, Beziehungen zu suchen oder fortzuführen mit Männern, sondern es ist eine tiefe Frustration. Und deswegen sind die Männer an der Reihe, etwas zu verändern, aber sie zeigen keinen starken Willen dazu. Also vielleicht sogar noch nicht mal ein, also noch nicht mal einen geringen Willen dazu, sich zu verändern. Und das Ding ist, dass die Konflikte noch vor der Familiengründung sogar anfangen. Also bevor die Frau den Mental Load wegen der Kinder kriegen kann oder weil die Kinderarbeit nicht fair verteilt ist oder sowas, haben die quasi schon diese Belastungen und die Männer haben das aber eben nicht. Der Grund ist nämlich, dass die emotionale Arbeit in Beziehungen immer den Frauen überlassen wird. Ja, und das ist aber nichts Genetisches oder sowas. Nein, natürlich nicht. Nein, das wird alles geleugnet. Sondern das sei uns antrainiert. Wir haben ein strukturelles Problem. Und das macht sie fest an so Büchern wie 10 Tricks, wie du ihn bei dir hältst. Also das ist jetzt so ein Buch. Es gibt ja 1000 YouTube-Videos, die sowas machen. Ne? Was kannst du tun, damit der Mann bei dir bleibt? Und sowas wiederum gäbe es wohl nicht für Männer oder es gäbe selten Videos für Männer, die anregen, auch mal die weibliche Perspektive zu übernehmen. Und das verfestigt sich dann. Also weil es diese Bücher und Videos für Frauen gibt, was sie so für Männer tun können, damit er bei ihr bleibt. Für Männer gibt es aber keine äquivalenten Videos und Bücher, wie sie Frauen an sich binden können. Deswegen würden sich diese Strukturen verfestigen und deswegen würden wir dann in den Beziehungen, würden wir Frauen dann uns ständig in den Mann hineinversetzen und ständig alles tun, damit es ihm gut geht, während der Mann gar nichts tut.
Mhm.
Und dann zerbricht eben die Beziehung an diesem Missverhältnis.
Und sie schämen sich ja auch für uns. Ja? Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal gesprochen zum Thema Heterofatalismus, dass also die Frauen ihre Männer auch gar nicht mehr auf Instagram zeigen, aber die Männer, selbst die linken Männer, genau, das hatten wir letztes Mal besprochen, die linken Männer zeigen aber gern ihre Frauen. Und ich habe denken müssen erst neulich, hey Mensch, das ist doch eigentlich total patriarchal. Also auch die linken Männer, sie zeigen ihre Frauen wie so eine Art Beute, wie so eine Art
Accessoire,
weil das kam letztes Mal nicht durch. Da wurde das eher so schön gewendet als, ja, wir linken Männer, wir sind stolz auf unsere Frauen, wir zeigen die gern. Ja, wie der reiche Typ, der dann seine Armada an schönen Frauen, die er mit auf seiner Yacht hat, ablichtet. Oder uns hat ja ein Hörer neulich geschrieben zu dieser Sparkassenwerbung. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und dann kommt...
In welcher Reihenfolge auch immer, ja, genau.
Der Kollege und sagt auch, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Und dann setzt dann einen drauf, mein Pferd, mein Pferd, mein Pferd und meine Pferdepflegerin und meine Pferdepflegerin und meine Pferdepflegerin.
Ja, das war großartig. Ja, genau, das war dieser Sparkassenclip. Ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, dass das so ausgeht. Großartig, also wirklich. Was vor, wie lange ist das her, 20 Jahren, was vor 20 Jahren in der Werbung möglich war? Gut, vielleicht geht es ja in ein paar Jahren wieder, aber derzeit noch könnte es schwierig werden mit so einem Spruch. Ja, meine Pferdepflegerin.
So, und die Autorin, ich habe mir deren Instagram-Profil angesehen.
Von der Frau Soestmann.
Uma heißt sie, nicht wahr? Mhm. Wirklich so das Musterbeispiel, was man als urbane westliche Selbstinszenierungskultur dann sehen würde. Junge Frau, ästhetisch, stilbewusst und nie eingebettet, ja, in irgendwelche erkennbaren familiären oder religiösen Strukturen. Körper, viel Körper, Stimmung, Blicke, Pose. So ein Projekt halt, also auch regelrecht professionell das Ganze anmutend. Weiche Bildsprache, nachdenklich, oft verträumt und viel Natur, Licht und Haut und nicht provokant oder so jetzt sonderlich lasziv, aber so wirklich der Ausdruck dieser Generation, die gelernt hat, sich wie so ein Kunstobjekt zu kuratieren. Identität kommt nicht aus Herkunft, sondern aus irgendeiner Art von Social Media Präsenz oder dem, ja, sich dort präsentieren. Keine Männer dort zu sehen, keine Familie, keine Kinder.
Ja, sie ist dem Heterofatalismus verfallen.
Wer das sehen will, wie das aussieht, soll sich das anschauen, weil das ist wirklich ein Sinnbild.
Ja, ich muss aber zu ihrer Ehrenrettung nochmal sagen, dass sie ja nicht nur die eine Seite beleuchtet, aber sie hat tatsächlich auch einen Mann zu Wort kommen lassen, einen Paartherapeuten, Clemens von Saldern, der auch ein paar Sachen zum Thema Heterofatalismus sagt. Und der hält das Ganze für eine durch Social Media begünstigte Modeerscheinung und ist auch der krassen, rückständigen Meinung, dass Frauen ja heutzutage erfreulicherweise recht angeglichen sind oder gleichberechtigt sind. Was erlaube er sich, der Herr? Und er meint auch zum Thema Mental Load, das vielleicht noch so als letzten Gedanken zu dem ganzen Thema, er meint tatsächlich, dass dieser Mental Load vielleicht auch daran liegen könnte, dass Frauen, besonders Mütter, sich oft unter einem viel größeren sozialen Druck empfinden würden, auch nur empfinden würden, fühlen würden, als Männer. Und deswegen, also zum Beispiel, wenn es darum geht, was bei Kindergeburtstagen erwartet wird, das hatten wir auch schon mal als Thema, dass es da tatsächlich einfach unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Geschlechter gibt. Also während mein Mann, ja, der würde dann hier so ein bisschen Lagerfeuer machen und dann ist doch super, dann sind die Jungs doch alles glücklich und schicki schicki, dann bin ich, ah nee, komm, wir machen noch eine Schnipseljagd und ach komm, wir basteln noch was und ach komm, die Einladungen basteln wir natürlich selber, ach komm, das mache ich jetzt schnell. Das bin ich, weil ich das gerne so schön haben möchte und weil ich mich selber erstens verwirkliche, zweitens natürlich auch die leuchtenden Augen der Kinder sehe und das freut mich. Mein Mann sieht auch gern glückliche Kinderaugen, aber er ist der Meinung, man kann die leichter erzeugen oder
die
ohne
sind auch
diesen
so glücklich,
Stress.
Genau.
Ja, die sind auch mit ganz anderen Sachen glücklich. Also wir haben einen ganz anderen Anspruch, also einen anderen Anspruch als Männer da. Und viel hat mit dem Anspruch auch in so einem Konkurrenzdenken zu tun, dass ich es besser machen möchte als die andere Mama und natürlich auch besser als meine Schwiegermama. Dazu sagt natürlich Frau Fröhlich, unsere Mental Load-Expertin, Frauen sind oft perfektionistisch, weil sie sich auf ihre Männer bzw. ihr Umfeld nicht verlassen können.
Ach so.
Damit schließe ich es mal. Ja, ja. An allem sind die Männer schuld. Deswegen, jetzt pass auf, ich habe noch eine geile Überleitung.
Ja, ich kann es mir so thematisch irgendwie denken. Ja, mach mal. Bin mal gespannt.
Deswegen ohne Männer. Also Nonne werden.
Wir werden Nonne. Und dann bist du Nonne und dann kommt der SWR in dein Kloster und begleitet dich einen Tag lang in Persona von Leonie Maderstein, eine junge Frau, noch keine 30, so würde ich sie schätzen, und die dich dann als Nonne fragt, hey, sag mal, was machst denn du, wenn du horny bist, wenn du wirklich horny bist, dürft ihr masturbieren? Das ist das Niveau des Südwestdeutschen Rundfunks in der Dokumentation 24 Stunden im Kloster, so ist der Alltag von Schwester Marie Salome im Format 360 Grad, das im Dezember, letzten Monat, rauskam. Und jetzt nochmal auf Instagram viral gegangen ist mit dem Videoausschnitt Was machst du, wenn du wirklich horny bist, dürft ihr masturbieren? Titel Ein Leben ohne Sex, wovon das Kloster im Übrigen nicht wirklich begeistert ist. Vielleicht erst noch ein Wort zu der Nonne. Die ist mit 25 ins Kloster gegangen und wird zitiert hier mit Ich möchte Gott in die Welt bringen als den Gekreuzigten und Auferstandenen, das heißt mit den Menschen unterwegs sein, in ihren Sorgen und Nöten, aber auch da, wo man das Leben miteinander feiert. Ist jetzt, habe ich schon gesagt, seit 9 Jahren jetzt in diesem Kloster und wurde jetzt also zu ihrem Masturbationsverhalten gefragt. Ich finde, man kann keinen größeren und eigentlich auch besseren Gegensatz aufmachen zwischen diesen beiden Systemen. Einerseits dem System des Zwangsfunks, der GEZ, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eben einem Kloster. Denn die Frau, die Nonne wurde und sich freiwillig den evangelischen Räten unterwirft, die dann ein Zeichen sein sollen für ein Meer, für den Himmel, also alles, was wir eigentlich so versuchen zu erlangen, dem versucht sie konträr zu leben oder auch ein Mönch, ein Priester genauso, ehelos, keusch, gehorsam und in Armut. Also alles, was eigentlich die Welt sagt, bist du verrückt? Was ein Schwachsinn, ja. Ich will Sex haben. Ich will natürlich niemandem Gehorsam schulden. Ich will natürlich nicht in Armut leben. Ich will reich werden. Aber im Endeffekt sollen das Zeichen sein für ein Meer. Wir können nichts mit ins Grab holen. Selbst die an nichts glauben, sind sich in der Regel auch darüber einig. Man nimmt nichts mit ins Grab, es sei denn, man ist ein Pfarrer oder nimmt man seine Schätze mit und noch seine Mätressen und seine Diener und alle. Aber man nimmt nichts mit und man pflanzt sich im Himmel auch nicht fort. Also das auch als etwas, was nur dem Menschen auf der Erde gegeben ist, als besonderes Geschenk, teilzuhaben an der Schöpfung, an der Mitwirkung von neuem Leben. Aber zum Beispiel die Keuschheit, die Ehelosigkeit, natürlich was das GZ-Regime, da gilt die Ehe für alle, da gilt dann auch bitte die homosexuelle Orgienstruktur aus 4 Männern segnen, wie wir das neulich in Berlin hatten. Das wollen wir, ja. Oder gehorsam, natürlich, niemand will gehorsam sein und am allerwenigsten der öffentlich-rechtliche Rundfunk, beziehungsweise der fordert ja vielmehr den Gehorsam des brav zahlenden Zwangsvolks. Alle sollen brav zahlen, gehorsam muss der Gebührenzahler sein. Also das Gegenteil. Stichwort Funk. Funk, diese Plattform des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, haben wir auch schon mehrfach angesprochen. Wir könnten das eigentlich viel öfter tun, aber das will man gar nicht, weil es so abartig ist, dieser ja pervertierte Sexual- und Körperflüssigkeiten-Fetischismus, der dann insbesondere in den sozialen Medien sich an junge Menschen richtet.
Was antwortet die Nonne eigentlich? Jetzt hast du uns so heiß gemacht. Was antwortet man als Nonne?
Da habe ich als guter Katholik ja sofort weggehört. Da habe ich das sofort ausgemacht. Ich wollte ja gar nicht enttäuscht werden von einer hoffentlich heiligmäßigen Frau, die dann auch in Armut lebt oder vielleicht nicht so sehr in Armut, weil wir in Deutschland das Kirchensteuersystem haben und da doch immer dann die Kohle fließt, aber trotzdem Armut einer der Zeichen, die eine Nonne eigentlich lebt. Im Gegensatz zur Redakteurin, die ja zwischen 40 und wenn sie dann weiter aufsteigt, Richtung 80.000 Euro im Jahr geht. Das ist ein starker Gegensatz. Worüber ich auch denken musste, weil ich habe sie dann gesucht. Ja, ich habe gesagt, komm, schauen wir auch ihr Instagram-Profil an. Ja, das siehst du ja immer viel von den Menschen. Sie hat ihr Instagram-Profil auf privat gestellt. Leonie Maderstein findet man nicht. Und als ich dann auf X gesucht habe, viele der ersten Suchergebnisse wurde dann eine Namensvetterin angezeigt, nämlich die 14-jährige Leonie, die von 4 Afghanen mit Ecstasy betäubt, 2019 vergewaltigt, um dann am Straßenrand getötet liegen gelassen zu werden, angezeigt. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, über diese 4 Afghanen und deren Religion. Da hätte sich wahrscheinlich Frau Maderstein nicht so lustig gemacht oder betende Frauen einer Moschee, denen komische Fragen zu stellen, hätte sie wahrscheinlich auch nicht getraut. Warum ist das so?
Nee, eine Antwort gibt's darauf natürlich, also außer Feigheit natürlich nicht und Unterwerfung. Also nee, man legt sich ja mit denen an, das muss man ja auch sagen, die es halt auch mit sich machen lassen. Also du hattest es ja gesagt, das Kloster war jetzt not amused über den Ausgang sozusagen. Die haben sich da sicherlich was anderes erhofft, dass vor allen Dingen eben jetzt so aufgemacht wurde, damit geworben wird, dass man einer Nonne eben so eine Frage stellt. Ich finde, das hat was von so einem Penela-Witz so ein bisschen, ja. Also dass man sagt, ich stelle jetzt mal die total krasse Frage, ne? Die wird jetzt bestimmt dann rot, hahaha. Und dann lachen wir uns alles ins Fäustchen, weil was hat die Redakteurin denn erwartet, was da für eine Antwort kommt? Deswegen, tatsächlich hat es mich interessiert, was die Nonne darauf sagt. Und ich bin mir sicher, sie hat was ganz Schlaues dazu gesagt oder was Katholisches. Davon gehe ich mal aus. Was erwartet eine Redakteurin, wenn sie so eine Frage stellt? Dass die dann ihre Haube abwirft, sich ihrer Kleidung entledigt und sagt, na, da pass, ich zeig's dir doch hier. Yeah. Wollen an dem Publikum was bieten. Es geht um die Provokation, die aber, entschuldige bitte, 2026 auch keine mehr ist. Deswegen, ja, vielleicht ist es auch gut, dass jetzt da jetzt nie ein Riesenaufschrei durch die katholische Kirche geht, aber es wirkt halt auch immer schwach.
Na, es ist billig, wie gesagt. Und ich will eigentlich nicht in einem Land leben, wo ich unter der Androhung von Knast, oder es fällt schwer dann von christlichem Abend dann auch zu sprechen, wenn wir unter Androhung von Knast diese Leute finanzieren müssen, wenn wir nicht wollen, dass die Nonnen nach ihrem Masturbationsverhalten befragen, von uns zwangsfinanziert. Was ist das denn? Also das System ist in sich krank und das natürlich gebiert dann diese Dekadenz und diese Lächerlichkeit und diese Naivität, denn das ist alles in einem, dann finde ich zu finden bei Leonie Marderstein.
Ja, kommen wir zu echten Problemen?
Ja, mach mal.
Es gibt ein echtes Problem, nämlich ein Rassismusproblem bei Dolce & Gabbana. Julian, ich hoffe, das ist dir bewusst, du bist ja wahrscheinlich Sonnenbrillenträger mit D-U-G oder dieses tolle Unzeichen.
Nein, aber ich habe natürlich sofort überlegt, etwas zu kaufen. Ja.
Also besitzt ihr etwas von D und G?
Ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich besitze nichts von D und G.
Okay, dabei die neue Kollektion, ja, wäre ja exquisit was für dich. Ich komme gleich drauf, warum. Also warum gibt es überhaupt ein Rassismusproblem? Warum erzähle ich das? Also sowohl die Brigitte als auch die Gala haben sich mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, dass dieses italienische Kultlabel einmal mehr mit Rassismus, Homophobie und solchen Sachen auffällt. Und zwar die jüngste Modenschau bei der Mailänder Modewoche wartete wieder einmal mit einem Skandal auf, nämlich, und das ist wirklich lustig, tatsächlich haben diese Männermode Männer präsentiert, schon mal das erste, Männer präsentieren Männermode, aber jetzt nicht nur das, sofort fällt ins Auge, so schreibt zumindest die Dame in der Brigitte, der Cast, keine einzige Person of Color. Keine asiatischen, arabischen oder schwarzen Models, stattdessen ausschließlich weiße, schlanke und, man glaubt es kaum, normschöne Männer. Ja, also hätte mich die Gala oder die Brigitte nicht darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Skandal ist, wenn da weiße, schlanke, normschöne Männer über den Laufsteg wackeln, dann wäre es mir ehrlicherweise nicht aufgefallen. Also weil erstens, wenn ich mich überhaupt dafür interessiere, dann interessiere ich mich dafür, was die auf dem Leib tragen. Dafür ist es ja auch da. Also es geht ja darum, die Mode anzugucken. Und ich gucke in der Regel nicht, wie viele schwarze Asiaten oder Araber über so ein Laufsteg wackeln. Ich interessiere mich auch nicht dafür, wie viel die wiegen, oder nee? Es würde mir auffallen, wenn jetzt so ein Fettsack durch die Gegend rennen würde. Also so ein, egal, also ich habe da so eine Idee. Dass hier einer so rüberrollt. Das würde mir schon auffallen, aber ich frage mich halt immer, wer ist denn von uns der Rassist? Also der feststellt, da waren ja gar keine Asiaten bei, der das zählt, der zu Hause die Strichliste führt. Oder derjenige, der sich die Mode anguckt.
Vollkommen richtig, das ist blanker anti-weißer Rassismus.
Ja, das dürfen die nicht, ja. Weil man muss ja auch wissen, Deutsche und Gabbana sind ja auch zwei Weiße. Es sei denen doch unbenommen. Also man weiß da auch nicht warum. Vielleicht haben sie 5 Schwarze angerufen, die hatten alle keine Zeit. Vielleicht haben die auch keinen Bock für die zu laufen. Kann ja alles sein, weil die homophob sind. Ja, was weiß ich.
Du, ganz ehrlich, also ich habe Deutsche und Gabbana, ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf verbinde ich das irgendwie schon mit so einer süßlichen, vielleicht latent homosexuellen Modemarke. Vielleicht kämpfen die einfach gegen dieses Label an. Ich weiß nicht, warum ich dieses Bild im Kopf habe.
Ja, also weil man dann den Modebereich immer, also diesen Modebereich, ne, schon damit assoziiert, mit Skurrilitäten, mit, dass Männer in irgendwelche komischen Dinge gesteckt, aber die Frauen werden auch in komische Dinge reingesteckt. Es ist ja mehr eine Kunstinstallation, als dass da tatsächlich Mode präsentiert wird, die irgendwer tragen kann. Wobei, als ich mir die Bilder angeguckt habe, das geht schon. Und, das wusste ich auch noch nicht, im Sommer haben Deutsche und Cabana eine, nicht Holy Shit, sondern Holy Chic, eine Holy Chic-Kollektion quasi über den Laufsteg geschickt. Und zwar in Rom vor der Engelsburg, weil wir vor ein paar Monaten in Rom waren, da sehe ich das auch noch genau vor mir, ist ja diese schöne Brücke da vor der Engelsburg. Und da haben die den Laufsteg gemacht, über diese Brücke liefen die da. Und zwar in so liturgischen Gewändern, also liturgisch inspirierten Gewändern.
Ah, spannend.
Sehr prunkvoll, sieht wunderschön aus. Also ich fand es total schön.
Ja, ich bin gerade auf der Website. Und ich will mich auch entschuldigen, das ist eine Bildungslücke gewesen. Ich hätte das nicht auch so hochpreisig verortet, Deutsch und Cabana. Ja. So, ich bin auf Herrenkleidung und das erste Model, das mir hier entgegenspringt, ist ein Schwarzer. Also was wollt ihr
denn? Nein.
Ja.
Ah, Sie haben einen Artikel gelesen und haben sie sofort schwarz gemalt. Wisst ihr sicher, ist wirklich ein Schwarzer. Der ist vielleicht nur angemalt mit KI.
Der trägt sogar eine schwarze Sonnenbrille.
Ist nicht wahr. Keine weiße.
Nein.
Dabei sind ja Deutsche und Cabana nicht das erste Mal mit Rassismus aufgefallen. Die hatten mal eine Sandale, die nannte sich Slave Sandal,
ja.
Also eine Sklavensandale, auch bekannt als Gladiatorensandale. Römerlatschen haben wir früher dazu gesagt. Da haben sie schon mal so einen Skandal gehabt.
Ja, und sie haben, das war mir auch wirklich neu, das ist halt wirklich herausstechend. Das ist ja dort eben normal nicht der Fall. Die einzige Familie, werden sie zitiert, ist die traditionelle und die durch künstliche Befruchtung gezeugten Kinder wurden als chemische Kinder bezeichnet.
Ja, und Adoption von Homopaaren halten sie auch für falsch, genau.
Ah ja.
Und ich meine, sie sind beide homosexuell.
Ach, tatsächlich?
Ich hoffe, ich sage nichts falsch. Ja, guck die dir doch an.
Ach so, ja nee, das ist ja nicht ungewöhnlich. Ich glaube, Karl Lagerfeld war nicht homosexuell, aber das sind ja extrem viele in der Modebranche. Aber darf man nicht sagen. Da kommt dann die deutsche Vogue-Journalistin und...
Das geht nicht.
Geht nicht.
Die sollen sich entschuldigen und zwar nicht nur so halbherzig, sondern richtig. Am besten, niemand kauft das mehr. Das ist ja ähnlich wie bei dem Sternekoch. Weg! Raus!
Das ist der Aufruf in diesem Artikel.
Mein Ausflug in die Modewelt. Jetzt die wirklich wichtigen Themen. Ganz zum Schluss jetzt. Endlich die wichtigen Themen.
Zum Schluss. Jugendliche haben immer später Geschlechtsverkehr.
Ist das jetzt eine gute Nachricht oder eine schlechte?
Das sagen wir gleich. Die lassen sich immer mehr Zeit, heißt es hier. Sowohl der erste Kuss als auch der erste Sex. Immer später, 2019, hatten bereits 70% der 15-Jährigen ihren ersten Kuss erlebt. Und 2025 waren es nur noch die Hälfte.
Mit Zunge oder ohne?
Das haben sie gar nicht jetzt hier explizit dargestellt. Auch was den Geschlechtsverkehr angeht, war aber die Entwicklung eklatant. Das war nämlich 2019, vor Corona kann man sagen, waren es 28% der 14- bis 17-Jährigen, die schon einmal Geschlechtsverkehr hatten. 2025 nur noch 18%. Also wirklich sich verändernde Zahlen. Es wurden 5.800 Personen zwischen 14 und 25 Jahren befragt. Von Mechthild Paul, der Leiterin des Bundesinstituts.
Außerdem, weißt du, vielleicht steckt ja in jeder Frau immer eigentlich ein Mann und die tarnen sich nur.
Oh. Das kann sein, dass der da drin steckt, aber sie ist die Leiterin des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit, was es nicht alles gibt. Ja?
Das hieß früher BZGA, die haben sich umbenannt. Das war die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hieß das früher BZGA, das kennen, glaube ich, unsere Hörer eher. Und die heißen jetzt BIÖG, das ist jetzt ganz neu. Neuer Name.
Ah, okay. Und Paul sieht einen Grund dafür darin, dass, ich zitiere, umfassende Sexualaufklärung trägt dazu bei, dass Jugendliche und junge Erwachsene verantwortungsvoll, selbstbestimmt, auch das Wort selbstbestimmt hier nicht, und gesundheitsbewusst mit Partnerschaft, Sexualität und Verhütung umgehen. Halte ich ja für den Witz des Jahrhunderts, denn sind wir ehrlich, der gesamte Propagandaapparat, nicht nur der letzten 10 Jahre, der letzten 15, 20, ich war in der Grundschule und da ist schon die Bravo rumgegangen und Dr. Sommer und weiß nicht was. Und ich muss jetzt auch denken an diese Sendung Paula kommt, die ist jetzt gar nicht alt, ja, aber du sitzt eine Journalistin, Sex-Expertin, wie auch immer, ich glaube, das ist das Programm von ProSieben oder so, sitzt dann da, interviewt junge Menschen nach ihrem ersten Mal oder ihrem Sexualleben und freut sich mit Verlaub ein fünftes Popoloch, ja, wenn dann diese jungen Leute ihr von ihrem promiskuitiven Sexleben berichten. Ich weiß, die eine, das ist das Einzige, was ich auch gesehen habe, junge Mädel erzählt das erste Mal, da saß sie auf dem Typen drauf und die flippt aus vor Freude. Und ach, ihr jungen Leute, wie seid ihr so toll und so mutig, das erste Mal sogar oben. Und ach, so geht's ja den ganzen Tag. Ja. So geht's ja seit Jahrzehnten, geht's so. Seit Jahrzehnten. Ich hatte es vorhin erwähnt, Funk, ja, man scrolle sich durch diese einschlägigen, steuerfinanzierten, Millionen Impressionen abstaubenden, ja, Fetischportale, muss man es nennen.
Fetisch, wie du das aussprichst.
Die doch hier ganz offensichtlich den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber natürlich, wir haben endlich Wirkung und die jungen Menschen treiben es weniger miteinander. Was ein Quatsch.
Genau, so darf ich mal meine Theorie sagen?
Bitte.
Also das sind nämlich genau diese Sendungen und diese unendliche Verfügbarkeit von pornografischen Bildern. Es ist die extreme Anzahl an Zeit, die Jugendliche im Internet verbringen und nicht im echten Leben. Und es ist zum einen ein hoher Druck und dadurch Unsicherheit und zum anderen aber auch Erwartungen, die man natürlich im wahren Leben gar nicht erfüllen kann, weil sie eben Bilder sind. Und das würde ich mal als den Grund nehmen. Also weniger, die haben nicht tolle Aufklärung, so ein Quatsch. Es ist die Überfülle, die Übersättigtheit. Es sind die vielen, vielen Bilder und Filme, die sie schon gesehen haben, die auch Angst machen, den Mädels wahnsinnig Angst machen davor, so dem zu entsprechen, das zu wollen, das alles zu machen. Und bei den Jungs genau dasselbe.
Die meisten jungen Menschen haben den ersten Sex inzwischen in einer festen Beziehung. Auch das scheint neu zu sein. Bei den Frauen sind es 65%, bei den Männern 53%. Das sind auch wieder Zahlen, da müsste man eigentlich nochmal in Ruhe drüber gehen, weil das hat ja ganz interessante Nebenwirkungen, dass es da auch einen klaren Unterschied gibt. Also für mich ist klar, dieses Gerede, ah, jetzt trägt unsere Aufklärung endlich Früchte, ist natürlich Quatsch. In Wahrheit sind die entsetzt über diesen Trend, den sie hassen wie der Teufel das Weihwasser, aber er geschieht. Es gibt einen neuen Trend. Diese 68er-Ideologie kommt final mehr oder weniger an ihr Ende und wir haben ja jetzt dann unsere Grenzen auch geöffnet. Der öffentliche Raum ist für Frauen zur Gefahrenzone geworden. Wir hatten Corona, die Menschen erstmal auch total vereinsamt. Man kann sich gar nicht ausmalen. Diese jungen Menschen, die leben in einer ganz anderen Welt, als wir es getan haben. Und anscheinend hat das auch in meinen Augen positive Effekte. Also ich sehe darin einen positiven Trend und blicke da eigentlich recht positiv in die Zukunft. Aber die ist rau, die Zukunft.
Ja. Einen kleinen Punkt würde ich da gerne noch rausgreifen, ganz zum Schluss. Es gibt so eine Grafik in dem Artikel, Gründe für keinen engeren Kontakt. Begründung, warum 14- bis 17-Jährige keinerlei Zärtlichkeiten ausgetauscht haben in Prozent. Und 17% der Mädchen sagen, dass sie das vor der Ehe nicht für richtig halten. 7% der Jungs. Würde mich interessieren, aus welchem Kulturkreis diese Aussage kam. Und ob diese Zahl nicht angesichts von einem Kulturkreis, der da ganz interessante Haltung dazu hat, ob der nicht ansteigend ist, insbesondere bei den Mädchen.
Ja, sind wir schon am Ende? Das wäre interessant, da nochmal richtig einzusteigen. Das werden wir dann auch an anderer Stelle unbedingt nochmal tun. Heute war es das bei Mann und Frau, zwischen Sterneküche, Studienwahnsinn und sehr intimen Interviewfragen.
Ja, wenn Sie irgendetwas nachhören möchten, dann finden Sie alle Folgen in der Mediathek auf kontrafunk.radio, in der Kontrafunk-App und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns wie immer über Kommentare, Likes und Weiterleitungen. Sagen Sie uns gerne, was Sie denken oder worüber wir unbedingt sprechen sollten.
Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für all die Kommentare, die vielen netten E-Mails. Wir lesen alles und antworten auch gerne.
Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk.
Thank you.